Ja. Schön. Da freut sich ein Junge über seinen Papa. Ich habe mir gedacht, wenn es mit uns, mit Gott auch so ist, dann ist es eine sehr gute Sache. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe über diese Predigt irgendwie viel nachdenken müssen und habe irgendwie lange nicht so richtig griffig sagen können, was dran ist, aber ich wollte unbedingt anknüpfen an dem, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, nämlich wir haben uns darüber unterhalten, was unsere Vision als Kirche ist, nämlich mehr Menschen, mehr wie Jesus, genau. So langsam ist dieser Satz hoffentlich hier bekannt. Und ich habe mich gefragt, was muss dafür passieren? Ja, was muss dafür passieren, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden, dass einzelne Menschen den Weg mit Jesus finden und auf diesem Weg gehen? Und dazu habe ich mich gefragt, wie war das eigentlich bei mir? Wie habe ich Jesus kennengelernt? Ich bin aufgewachsen mit Eltern, die das irgendwo vorgelebt haben, die da ihren Glauben hatten, mit Höhen und Tiefen, mit Herausforderungen. Das waren die Eltern, die hatten dann so irgendwo ihre Rolle. Ich hatte Geschwister, die sich auf diesen Weg begeben haben. Und es gab immer wieder in der Kirche, wo ich war, auch Anlässe, diesen Weg mit Jesus zu starten. Es gab so Evangelisationen, bei denen dann alle irgendwie oder viele Menschen dann weinend vorne saßen. Es war irgendwie ja fast schon irgendwie so eine Art Tradition, dass das passiert, dass am Ende von so einer Predigt so viele Jugendliche aufstehen und nach vorne kommen und ihr Leben Jesus geben. Und ich war 11 Jahre jung ungefähr, ich glaube 11 war ich, und mein Bruder hat kurz gefragt, ob ich mich denn auch entscheiden werde, und ich habe nicht geantwortet, aber in mir war so im Kopf drin, okay, am Samstagabend werde ich mein Leben Jesus übergeben, und ich habe Großes mir daraus erhofft, weil ich gedacht habe, okay, das wird wahrscheinlich einen Unterschied machen. Ich habe das vielleicht schon mal entschieden gehabt, aber irgendwie hatte ich da Erwartungen an diesen Abend. Ich bin genau wie viele andere an diesem Abend nach vorne gekommen und habe mein Herz ausgeschüttet irgendwie an Gott und gesagt, ich liebe dich und ich will mit dir leben. Und danach hat man uns mitgenommen und aufgeteilt in zwei Räume. In den einen kamen die Älteren, und weil ich 11 war und noch sehr klein für mein Alter, hat man mich zu den 6- bis 11-Jährigen gesteckt. Hat jemand dann mit uns geredet. Das heißt, er hat eigentlich nicht persönlich mit uns geredet, sondern er hat uns eine kurze Predigt darüber gehalten, dass wir doch noch so jung sind und dass es in unserem Leben wahrscheinlich noch viele Herausforderungen geben wird und dass wir vielleicht ja irgendwann mal diesen Schritt wieder gehen. Und ehrlich gesagt habe ich mich in dem Moment ein bisschen veräppelt gefühlt. Ich habe mich irgendwie hat mir was gefehlt. Also ich habe gedacht, jetzt erfahre ich, was als nächstes kommt, was für ein Abenteuer da ansteht mit Jesus. Aber ich habe nichts davon erfahren. Und immerhin, Gott hat es gut mit mir gemeint und hat mir irgendwann mal Möglichkeit geschenkt, zu dieser Gemeinde zu kommen. Und es geht nicht darum, dass diese Gemeinde die allerbeste ist, aber es gab doch Menschen hier, die mir den Glauben vorgelebt haben, auf eine Art und Weise, wo ich gedacht habe, hey, hier kann ich was abschauen, hier kann ich was kopieren, hier kann ich was für mein Leben umsetzen. Und ich möchte heute darauf hinaus, was für einen Glauben eine ganz besondere Bedeutung hat, nämlich der Lebensstil von Christen. Unser persönlicher Glaube von jedem Einzelnen hier hat Bedeutung. Natürlich, wir haben letzte Woche davon gehört, die Menschen brauchen eine Begegnung mit Jesus, und ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist was wir nicht machen können. Das können wir nicht produzieren. Da können wir uns auf den Kopf stellen dafür. Da muss Gott was tun. Aber es gibt schon auch etwas, wo wir eine Rolle spielen oder wo es wichtig ist, was wir tun oder auch was wir nicht tun. Ich habe über den Gründer unserer Bewegung gelesen, Hermann Zeiss, der den Ecclesia-Verband eigentlich ins Leben gerufen hat, ohne dass er das ursprünglich vorgehabt hat, wie er seinen Weg mit Gott gegangen ist. Und zwar war er als junger Christ schon Evangelist, so vom Herzen her, wollte Menschen irgendwie erreichen. Aber ihm ging es dann folgendermaßen. Ich schaute auf Brüdern und Schwestern, also auf andere Christen. Da sah ich Fehler, nichts als Fehler. Frommes Gerede und Getue, und das stieß mich so sehr ab, dass ich bewusst von Gott fortging. Ich hatte mir vorgenommen, 20 Jahre lang nicht mehr zu beten, keine Bibel zu lesen, mich von jeder Gemeinschaft fernzuhalten. Das habe ich durchgeführt. Ich sagte zu Gott, wenn du lebst und ein Interesse an mir hast und deine Liebe zu mir so groß ist, dann hole mich nach 20 Jahren wieder. Und 20 Jahre später hat er sich bei Gott entschuldigt für diese Entscheidung, und dann hat Gott ihm Wunder in seinem Leben geschenkt, als er gepredigt hat, wo Menschen aus Rollstühlen rausgegangen sind. Und da gibt es Zeitungsartikel, wenn man sie heute noch nachvollziehen will. Was lernen wir daraus? Der Glaube hat ein großes Potenzial, und zwar einen Menschen weit wegzubringen von Jesus oder einem Menschen diesen Glauben, dieses Leben mit Jesus attraktiv zu machen. So habe ich meine Predigt genannt, ein attraktiver Glaube, weil ich hoffe, das ist unser Wunsch, dass unser Glaube ansprechend ist. Und ehrlich gesagt, es braucht irgendein ansprechendes Beispiel, sonst werden viele Menschen vielleicht gar nicht erst Hunger danach bekommen, sonst werden viele Menschen sich erst gar nicht auf den Weg machen. Ja. Paulus, er schreibt den Brief an Titus, und er schreibt sehr viel darüber, wie Menschen sich verhalten sollen. Und da lesen wir mal in Titus 2 ab Vers 1. Ich lese einfach mal dieses ganze Kapitel 2 euch vor. Genau, das ist eine Einheitsübersetzung. Du aber, also Titus, du aber verkündige, was der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer sollen nüchtern sein, achtbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Ausdauer. Ebenso seien die älteren Frauen würdevoll in ihrem Verhalten, nicht verleumderisch, nicht trunksüchtig. Sie müssen fähig sein, das Gute zu lernen, damit sie die jungen Frauen dazu anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben. Besonnen zu sein, ehrbar, häuslich tüchtig und ihren Männern gehorsam, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Ebenso ermahne die jüngeren Männer, in allen Dingen besonnen zu sein. Gib selbst ein Beispiel durch gute Taten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit Würde, mit gesunder, unanfechtbarer Rede, damit die Gegner beschämt werden und nichts Schlechtes über dich sagen können. Die Sklaven sollen ihren Herren gehorchen, ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen. Sie sollen zuverlässig und treu sein, damit sie in allem der Lehre Gottes, unseres Retters, Ehre machen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden uns loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse, um für sich ein auserlesenes Volk zu schaffen, das voller Eifer danach strebt, das Gute zu tun. So sollst du mit allem Nachdruck lehren, ermahnen und zurechtweisen, und niemand soll dich gering achten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja uns, jeden Einzelnen, einfach persönlich gebrauchen möchtest, Herr, dass wir eingeladen sind, dir zu folgen, und ich bete, dass ich das, was ich uns da mitgebe, dass ich das so sagen kann, wie du es meinst, und dass wir ja mehr und mehr diesem Bild entsprechen, was du in dieser Welt zeichnen möchtest, Herr. Amen. Ja, so Paulus, er spricht die verschiedenen Personengruppen an und er sagt ihnen, wie sie sich verhalten sollen, und stellt da sehr, sehr hohe Maßstäbe. Ja, immer wieder geht es darum, dass man ehrbar ist, also dass andere Leute einen angucken und sagen, okay, der verhält sich gut. Ja, der verhält sich irgendwie gesund. Und hier geht es darum, dass Frauen irgendwo sich im Haushalt einbringen, richtig verhalten. Und ich glaube, da ging es nicht darum, dass Paulus jetzt hier irgendwelche starren Regeln setzen will, sondern es geht ihm darum, schaut mal, was ist das Bild, was ihr abgebt als Christen? Was ist es für ein Bild, was die Menschen sich anschauen? Und wie wird es von den Menschen wahrgenommen? Und wenn da Sachen sind, wo Menschen irgendwie merken, okay, ihr habt Probleme mit Alkohol, ihr habt Probleme mit eurem Verhalten, ihr redet schlecht übereinander, ihr seid in der Familie irgendwie kein Team, ihr redet mehr von Sachen, die ihr aber gar nicht macht, hey, dann zeichnet ihr ein Bild in dieser Welt, wo Menschen sagen, da habe ich gar keine Lust darauf. Und den Titus ermahnt er auch und sagt, hey, gib du selber ein Beispiel für die gute, also für durch gute Taten, für die Lehre. Damit die Gegner beschämt werden und nichts Schlechtes sagen können. Und ich finde, das ist ein unglaublich hoher Anspruch, der da drin steckt. Ja, ich habe letzte Woche am Freitag mir extra einen Wecker gestellt, um pünktlich zum Arbeiten zu kommen. Und ich habe dort eine Vorgesetzte oder also auch Kollegin, die hasst Unpünktlichkeit. Ich habe es trotz meinem Wecker nicht geschafft und bin 5 Minuten zu spät gekommen. Und ja, sie hat mich darauf angesprochen. Und ja, ich musste sagen, ja, ich habe da jetzt keine Entschuldigung. Und ich habe so gemerkt, okay, ich kann sagen, naja, das ist halt meine Schwäche, okay. Oder aber ich werde irgendwelche Schritte gehen und irgendwelche Strategien finden, um mich in dem Punkt zu verbessern. Und das wird wahrscheinlich nie meine Stärke sein. Die mich kennen, die grinsen schon, ja. Es wird nicht meine Stärke sein, aber wenn ich aufhöre, hier irgendwas zu tun, dann wird auch das ein Bild sein für, in dem Fall für diese Frau. Und die wird sich sagen, hey, so ein Glauben, und sie weiß, dass ich gläubig bin, so ein Glaube ist irgendwie unattraktiv. Allerdings, wenn ich diese Veränderungsschritte gehe und irgendwann vielleicht an dem Punkt bin, wo sie sagt, hey cool, du hast dich echt entwickelt, dann wird auch sie merken, ja, da verändert sich was in dem Leben von dieser Person und das ist attraktiv. Mein erster Gedanke für heute ist, attraktiver Glaube ist radikal lebensverändernd. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht stehen bleiben als Christen, dass wir nicht irgendwann sagen, okay, ja, so bin ich halt und die Menschen müssen mich jetzt halt aushalten und ja, die Frau, die mich geheiratet hat, die weiß ja, wie ich bin, ja, hätte sich vorher überlegen müssen. Nein, sondern dass wir dranbleiben und sagen, es soll einen Unterschied machen, dass ich glaube. Es soll in jedem Bereich meines Lebens einen Unterschied machen können, dass ich gläubig bin. Jesus wird mal von seinen Jüngern gefragt oder die wünschen sich, mehre unseren Glauben. Ich glaube, die haben sich den Glauben von Jesus angeschaut und haben gedacht, wow, hey, du hast einen Glauben, das ist richtig toll. Boah, mach doch irgendwas, dass wir genauso glauben. Und Jesus sagt, dann hättet ihr Glauben wie ein Senfkorn, würdet ihr zum Maulbeerbaum sagen, also zu diesem, reiß dich samt den Wurzeln raus und verpflanzt dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Lukas 17, Vers 6 und 7. Und was Jesus sagt, ist, schau mal, es ist gar nicht so wichtig und entscheidend, dass du im Glauben dich immer total sicher fühlst. Es ist gar nicht so wichtig, dass dein Glaube so richtig groß ist, ja. Senfkorn gilt als eines der kleinsten Körner. Er hätte einen anderen Korn nehmen können, aber er nimmt den Senfkorn, weil er so klein ist. Und dann spricht er von einem Baum, der 50 Meter hoch werden kann. Und sagt, schau mal, mit einem mini kleinen Glauben kannst du diesen Baum versetzen. Wenn wir Jesus folgen auf seinem Weg, dann wird es Auswirkungen haben. Und zwar Auswirkungen, die wir vielleicht gar nicht erwarten. Aber Jesus erzählt gleich im Anschluss daran eine Geschichte. Und für mich, mir scheint, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesen zwei Sachen, zwischen diesem Glauben und dieser Geschichte. Wer von euch, der einen Knecht zum Pflügen oder Viehhüten hat, wird, wenn dieser vom Feld heimkommt, zu ihm sagen, komm her und setz dich gleich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir etwas zu essen, binde die Schürze um und bediene mich, solange ich esse und trinke, danach magst du auch essen und trinken. Dankt er etwa seinem Knecht dafür, dass er das getan hat, was ihm aufgetragen war? So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen ist, sagen, wir sind nichts weiter als Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. So, Jesus sagt, ihr wollt einen Glauben, der Autorität habt, dann braucht ihr das, dass ihr euch der unter Autorität Gottes unterstellt, dass ihr genauso seid wie Sklaven, die sagen, wir haben nur das getan, was unsere Pflicht war. Dass ihr den Glauben so lebt, dass ihr nicht irgendwie bei irgendwas, was Gott sagt, sagt, oh, ja, später mal, ja, Gott, ich kümmere mich da irgendwann mal drum, ja, sondern dass ihr dann direkt darauf reagiert. Und ich merke, dass wenn Menschen anfangen zu glauben, dass sie ganz oft irgendwie ihr ganzes Leben aufräumen wollen und alles irgendwo auch richtig machen wollen, und ich habe mal sogar einem gesagt, ja, jetzt eins nach dem anderen, ja, es ist okay, wenn du noch rauchst. Es gibt so viele Bereiche in deinem Leben und lass uns das Stück für Stück irgendwie weitergehen. Aber er war so begeistert und wollte alles in seinem Leben verändern. Und ich frage mich manchmal, wo ist unsere Begeisterung dafür, was in unserem Leben zu verändern? Wo ist ja der Tatendrang, den wir da vielleicht am Anfang mal hatten? Und die Jünger wünschen sich Glaube, aber Glaube passiert nicht, indem sie dann irgendwie lang genug Jesus zugehört haben oder indem sie möglichst alles irgendwie beweisen können für sich oder indem sie einfach so viel in sich an Motivation aufbauen, sondern das, was Jesus hier sagt, das klingt danach, werdet praktisch, werdet aktiv, dann werdet ihr auch die Dinge Stück für Stück erleben. Wenn ihr mit einer Selbstverständlichkeit Gott folgt und Gott dient und mit einer Selbstverständlichkeit die Dinge macht, dann wird es auch selbstverständlich Wunder bei euch geben. Und so, die Frage ist, was machst du mit deinem kleinen Mini-Vertrauen, das du an Gott hast? Im Zweifel geh lieber einen Glaubensschritt zu viel als zu wenig. Und ich glaube, das ist etwas, was dein Leben spannend macht, wenn du sagst, hey, ich erlebe irgendwie wenig mit Gott. Im Zweifel, wenn du zweifelst, wenn du wenig Glauben hast, geh lieber einen Glaubensschritt zu viel als zu wenig und lass diesen Glauben dein Leben verändern. Für mich war es dieses Jahr irgendwie besonders schwierig zu sagen, okay, ich mache die Andachten auf dem Camp, weil ich gedacht habe, hey, das passt so wirklich gar nicht hinein. Aber ich habe gebetet und gefragt, Gott, was es wird wichtig sein in dieser Zeit? Und dann habe ich so das Camp vor mir gesehen und habe gemerkt, okay, hey, meine Prüfung wird egal sein, die werde ich irgendwie schaffen. Was wichtig sein wird, wird das Camp sein. Und entsprechend mit viel Wohlwollen Gottes und ein bisschen auch viel Arbeit und viel Aushalten meiner Frau hat es irgendwie geklappt und ich kann mich aufs Camp konzentrieren. Und wisst ihr, es ist die eine Sache zu sagen, ja, ich glaube, Jesus, ich lebe mit dir. Und dann zu sagen, ich gehe aber auch Glaubensschritte. Ich tue auch was, was mir vielleicht im ersten Moment zu viel erscheint, was ich glaube, was gar nicht möglich ist. Ich dachte, für manche Bereiche meines Lebens, da werde ich mich nie verändern. Da werde ich nie anders werden. Ja, Bereiche im Bereich von Sexualität, wo ich gedacht habe, das wird sich nie verändern, ja. Wo ich gemerkt habe, Gott arbeitet an mir. Und Paulus, er will seine Gemeinde, oder Titus, die Gemeinde mit, dass Titus die Gemeinde motiviert, ihr Leben radikal zu verändern. Ich weiß nicht, welchen Glaubensschritt bist du noch nicht gegangen? Welche Lebensveränderung wartet eigentlich noch in deinem Leben, wo du merkst, eigentlich passt sie gar nicht so wirklich zu meinem Glauben. Eigentlich gebe ich da echt ein schlechtes Bild ab. Wie wär's, wenn du diesen Punkt ganz neu angehst? Aber Paulus, er will nicht so einen, ich sag mal, so eine Werks, ja, also so einen Druck schaffen an Werksgerechtigkeit, dass wir irgendwie uns abmühen und nicht vorwärts kommen. Weil natürlich, das ist das Normale, was passieren kann, wenn wir versuchen, unser Leben in den Griff zu bekommen. Wir merken, es gibt einfach so viel, was besser werden dürfte. Also zumindest geht's mir so, vielleicht ist euer Leben ja schon ziemlich, ziemlich heilig. Aber in meinem Leben merke ich, es gibt so vieles, was besser werden dürfte. Und ich liebe diesen Satz, den Paulus sagt, denn die Gnade Gottes ist erschienen, um allen Menschen zu erretten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und so weiter loszusagen. Die Gnade erzieht dich zu dem Menschen, den du werden, der du werden sollst. Und das ist mein zweiter Gedanke. Ein attraktiver Glaube ist gnadenmotiviert. Wenn du die Dinge tust, weil du irgendwie einem Bild entsprechen willst von dem, wie du sein sollst, es ist eine Riesengefahr, dass du es nicht machst, weil du begeistert bist von dem, was Gott getan hat. Ich glaube, alle Religionen funktionieren so, dass es darum geht, was zu tun, um etwas zu sein. Und jeder Mensch, der irgendwie nach Erfolg strebt, muss ständig darum kämpfen, was zu tun, um etwas zu sein. Ihr dürft mal die erste Slide zeigen, die Folie. So viele Menschen sind dabei, irgendwas zu tun, und sie mühen sich ab, um jemand zu sein, um etwas zu sein, um irgendwie gesehen, geliebt zu werden, was auch immer. Und in dieser Kombination zu arbeiten, ist, oder in dieser Reihenfolge zu arbeiten, nämlich zu tun und zu denken, bin ich jetzt ein erfolgreicher Mensch, erfülle ich jetzt meine Berufung, wird mich immer lähmen und wird mich immer am Ende kraftlos werden lassen. Deswegen muss die Reihenfolge anders sein und deswegen die nächste Slide. Es geht darum, zu verstehen, wer bin ich, zu erfahren, was Gnade für mich bedeutet, was Gnade bewirken möchte und aus dieser Freude darüber heraus was zu tun. Ich glaube, da geht es um zwei Dinge, nämlich das eine ist es, Gnade zu begreifen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, meine Mom hat mir mal erzählt, sie hat jahrelang war sie Christin, gläubig und erst im Alter von 40 Jahren hat sie die Gnade begriffen. Und ich glaube, viele Menschen haben die Gnade noch nicht begriffen, dass Gott es wirklich gut mit dir meint und dass er so eine große Liebe hat, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist. Und ja, klar, Gottes Liebe, das hören viele Menschen und sagen, okay, habe ich verstanden. Aber begreifen kann man es, glaube ich, erst, wenn man merkt, was bedeutet es für Jesus? Was hat es ihm bedeutet und was hat es ihn gekostet? Ich habe letzte Woche gehört von einer Beamtin, die irgendwelche Handys ins Gefängnis geschmuggelt hat, um den Gefangenen vielleicht das Leben zu erleichtern und hat Geld dafür angenommen, ja. Und was sie gemacht hat damit, ist eigentlich diesem Beamtentum total geschadet. Sie hat dafür gesorgt, dass man sich denkt, hey, das gibt's ja wirklich korrupte Beamte in Deutschland. Ich war auf jeden Fall überrascht, dass sowas passiert. Also, so ein Verhalten trägt dazu bei, dass Menschen sagen, eigentlich ist das nicht wirklich gut. Und viele Menschen glauben an einen Gott, der eigentlich aber genauso korrupt und verbrecherisch ist. Muslime glauben, dass Gott irgendwie den Menschen, die sich bemühen und ihm irgendwas zahlen und geben und ihm irgendwas Gutes tun, dass er den Menschen wohlgesonnen ist und sie einfach irgendwie rausholt aus der Strafe, aus dem Gefängnis in diesem Bild. Und ich glaube, genau das ist der Unterschied zu unserem Glauben mit Gott. Gott macht es nicht so. Gott ist nicht derjenige, der Menschen einfach befreit, weil er halt einfach Liebe ist und im Endeffekt damit auch ihr ganzes Leben eigentlich das Böse ihres Lebens irgendwie akzeptiert, sondern Gott sagt, ich akzeptiere es nicht. Aber anstatt, dass ich den Menschen jetzt irgendwie was Gutes schenke und ihr Leben erleichtere und die Strafe einfach vergesse, sagt er, ich gehe selber diesen Weg. Ich gehe selber in diese Gefangenschaft hinein und in dieses Leid hinein und ich trage die Strafe und nur dadurch ist die Person frei. Gnade bedeutet, dass Gott einen hohen Preis bezahlt hat. Und das ist etwas, was wir erstmal einfach auch genießen dürfen. Und ich weiß nicht, wann du es genießt, dass Gott gnädig zu dir ist. Wann du das Leben mit ihm genießt und feierst. Gott hat uns dafür den Sonntag geschenkt, aber ich glaube, viele Christen machen heute aus dem Sonntag einen siebten Arbeitstag oder auch einen siebten Organisationshaushalts, was auch immer Tag und fangen an, alle Einkäufe zu erledigen, die sie vorher nicht gemacht haben und vergessen es, einfach mal zu sein und zu genießen, wie Gott für sie ist. Und ich glaube, aus diesem ganzen Ding verlieren wir die Kraft. Aus dem Sein heraus, aus dieser Gnade, aus dem Genießen heraus dürfen wir ins Tun kommen und dürfen wir dankbar unseren Glauben anpacken. Und ja, wenn dein Glaube gnadenmotiviert ist, dann wird er für Menschen attraktiv. Dann gucken dich Menschen an und merken, okay, du bist nicht abgehetzt. Du bist nicht, ja, du bist vielleicht manchmal gestresst, aber im Großen und Ganzen bekommst du immer wieder neue Kraft und die bekommen wir aus dieser Gnade heraus. Attraktiver Glaube, mein dritter Punkt ist authentische Jesusnähe. So, manchmal dachte ich schon, okay, ich muss den Leuten irgendwie zeigen, dass es Leben als Christ einfach in jeder Hinsicht besser ist und schöner ist. Und mir ist aufgefallen, so kann man es vielleicht gar nicht sagen, weil eigentlich als Christ wird man auch krank. Es passieren nicht immer Heilung und Wunder. Trotz Glauben und trotzdem Senfkorn-Glauben passiert das Wunder ja nicht immer. Es gibt Kämpfe, die man hat, vielleicht nur, weil man gläubig ist. Und vielleicht geht es einem in manchen Bereichen auch, ich sag mal, vom Wohlstand her besser, wenn man den Glauben nicht hat. Und ich merke, Paulus, er ermutigt die Leute und sagt, wir haben einen Glauben, der uns erfüllt, weil wir auf die selige Erfüllung und Hoffnung warten, nämlich auf das Erscheinen von Jesus, unserem Retter. Unser Glaube ist nicht so toll, weil alles in unserem Leben deswegen so toll ist. Unser Glaube ist nicht gut, weil unser Leben dadurch in jeder Hinsicht leichter ist. Ja, Jesus hat ein leichtes Joch für uns, aber trotzdem haben wir ja auch die Nachfolge und das Kreuz zu tragen. Aber das, was mich in meinem Leben an Christen begeistert und motiviert hat, war ihre authentische Jesusnähe. In meinem Studium gab es eine Phase, wo es wirklich herausfordernd für mich war, wo es schwierig war, irgendwie an Jesus zu glauben. Und das, was mich, was mir geholfen hat, war nicht die ganze Theologie, die ich gelernt habe. Es war nicht das Bibelstudium, was ich in der Zeit hatte, weil es einfach auch das Wort Gottes nicht immer zu mir gesprochen hat. Aber das, was mir da geholfen hat, waren Menschen, die an Jesus dran waren und denen man das einfach abgespürt hat. Die einfach diese Jesusnähe authentisch gelebt haben. Und authentisch heißt, sie waren nicht immer total motiviert und begeistert und haben immer sich gefreut, sondern sie haben einfach, ja, auch ihre schweren Tage gehabt. Aber gerade auch meine Lehrer und meine Dozenten haben mir das vorgelebt. Ein Dozent ist mal zu mir gekommen und hat sich bei mir entschuldigt, nachdem er mich so kritisiert hat im Unterricht. Und ich fand es krass, das war so, also er hatte mich zu Recht kritisiert und, oder zu Recht was angemahnt und ich habe mir gedacht, so, das hättest du echt nicht machen müssen. Aber ich habe gemerkt, so, es ist sein Herz für Jesus. Es ist seine Liebe und seine Nähe zu Jesus, die ihn dazu motiviert. Ich stelle mir zurzeit immer wieder die Frage, was wäre, wenn Jesus nächste Woche in 2 Monaten kommt oder in einem Jahr oder morgen. Und eine Sache, finde ich, ist da für mich immer wichtiger, nämlich die, ich möchte nicht überrascht sein von Jesus und sagen, oh, aber mit dir habe ich gar nicht gerechnet, sondern ich möchte, wenn ich ihn dann sehe, sagen, ja, schön, jetzt können wir endlich weiterreden, weil eigentlich sind wir ja schon die ganze Zeit im Gespräch miteinander. Eigentlich sind wir uns ja schon die ganze Zeit nah. Aus dieser Erwartungshaltung heraus entsteht attraktiver Glaube, entsteht ein Glaube, den die Leute anschauen und sie werden nicht alle begeistert sein, manche werden uns vielleicht auch nicht mögen oder hassen, aber es wird Menschen geben, die das anschauen und sagen, hey, wow, so wie du glaubst, das möchte ich auch. Und ich hoffe, dass wir diesem Ziel nachstreben und sagen, hey, es kann nicht sein, dass ich das anderen überlasse, ja, sondern mein Glaube muss stimmen. Mein Glaube muss irgendwie stimmig sein und authentisch sein und echt sein. Lass uns mal die Augen schließen und vielleicht merkst du einfach an irgendeinem Punkt, da ist dein Glaube nicht echt und vor allem auch nicht attraktiv. Da lebst du etwas, was nicht dem entspricht, wie es Gott gefällt. Und du sagst, ja, ich kann es alleine irgendwie auch nicht verändern. Und ich glaube, Jesus ist heute hier und er möchte mehr einen Baum rausreißen und verpflanzen in deinem Leben. Er möchte was verändern. Er möchte radikal dein Leben verändern. Und er möchte in diesen Bereich hineingehen. Vielleicht geht es um, ja, im Bereich von Sexualität, vielleicht geht es um den Bereich von Finanzen, vielleicht geht es um etwas, was du schon lange irgendwo verheimlichst, auch vor Menschen und jemandem was vorlügst. Vielleicht geht es darum, dass du merkst, dass du den Glauben irgendwie gar nicht so in die Tat umsetzen willst, dass da eine Trägheit drin ist. Hey, was auch immer dich an der Stelle vielleicht auch bewegt, wenn du sagst, ich möchte mit Jesus darüber ins Gespräch kommen und ich möchte, dass er auch über diesen Bereich und über diese Sache der Herr wird und mich leitet und mich verändert, dann kannst du jetzt deine Hand melden, dann will ich für die Menschen ganz besonders beten. Ist ja jemand da, der einen Bereich in seinem Leben einfach neu Jesus geben möchte und sagen möchte, hier soll Neues geschehen, hier soll sich was auswirken von dem, was Jesus tun will. Danke, richtig viele. Und Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass dein Wirken Auswirkungen hatte damals, Herr, und dass es Auswirkungen hat auch heute, Herr. Und du hast davon geredet, dass es kein Problem sein wird, dass ein Baum von A nach B sich verändert, versetzt wird. Und so wenig hast du ein Problem damit, in unserem Herzen Dinge zu verändern, Herr. Und ich bete, dass da vor allem die Herzenseinstellung anders wird, Herr, dass wir mit einer neuen Liebe für dich, mit einer neuen Hingabe, mit einer neuen Bereitschaft zu reifen und auch mal durch Durststrecken durchzugehen, dass wir mit einer neuen Liebe an diesen Themen dran sind, wo wir dir noch nicht entsprechen, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, dass du uns heiligst, Herr, und dass du unseren Glauben zu etwas machst, was Leute einfach spannend finden, was sie interessant finden, was ihnen Hunger macht nach mehr, Herr. Danke, dass du das in uns bewirkst und dass du nicht aufhörst, an uns zu arbeiten. Herr, da wo wir uns aufgegeben haben, Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott der nächsten, der neuen Chance bist, der hundertsten und der tausendsten Chance bist. Ich danke dir dafür, dass es dir nicht egal ist, wie wir leben, Herr, sondern dass in jedem Bereich unseres Lebens deine Liebe und dein Glanz zum Ausdruck kommen können, Herr. Und das bitte ich dich, Herr, ganz besonders für die, die sich neu aufgemacht haben, Herr. Und ich bete, dass wir alle mehr und mehr unser Leben so leben, wie es dir gefällt, Herr. Amen.